Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Nadia Nashir vom afghanischen Frauenverein. Eine augenöffnende Episode steht euch bevor, würde ich sagen. Wir haben gesprochen über die letzten Entwicklungen in Afghanistan nach dem Abzug des amerikanischen und deutschen Militärs, aber auch über die Rolle der Medien. Die Konflikte in Afghanistan sind mittlerweile mehrere Jahrzehnte andauernd und werden, wie ihr heute hier lernt, nur oberflächlich in den Medien behandelt. Der Verein existiert nämlich schon seit 1992 und schon vor der Gründung des Vereins gab es viele Missstände, die über Jahre qualitativ und quantitativ größer wurden. Es sind viele Staaten involviert, mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen, alles auf dem Rücken der Bevölkerung. Von daher hoffe ich, dass uns heute wieder viele Menschen zuhören und ihr viele neue Erkenntnisse gewinnt und diese mit euren Mitmenschen teilt. Und damit hinein ins Gespräch mit Nadia vom afghanischen Frauenverein. Okay, dann fangen wir gerne mit dir an. Du bist 1955 in Kabul geboren, heute 66 Jahre alt, gelernte Journalistin und natürlich auch Aktivistin, wobei ich nicht weiß, ob man das lernen kann, aber das wirst du uns erklären. Wohnst jetzt gerade in Hamburg, bist in Kunduz aufgewachsen und hast dann im Alter von, wenn ich richtig rechne, 37 Jahren den Verein gegründet. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal einen Abriss sozusagen geben, was vor der Gründung des Vereins sozusagen, wie dein Leben bis dahin verlaufen ist. Was hast du bis dahin gemacht?
Ja, ich bin, wie gesagt, in Kunduz aufgewachsen bis zu meinem 20. Lebensjahr. Das letzte Jahr in Kabul, da war ich an der Universität, habe Germanistik studiert und danach habe ich meinen Mann kennengelernt an der Universität und wir sind dann nach Deutschland gekommen. Ich habe in Osnabrück studiert, Medienwissenschaften und Psychologie, habe dann eine Zeit lang beim GTZ als überregionale Frauenbeauftragte gearbeitet für das Afghanistan-Projekt Gesellschaft für technische Zusammenarbeit.
Das wollte ich
inzwischen
fragen.
Ja, diese Abkürzung inzwischen heißt es GIZ.
Ja.
Und und da habe ich viele Afghanen aus der ersten Generation kennengelernt und wir gründeten unser Verein 1992.
Den habt ihr quasi gemeinsam gegründet und wie genau kam dieser springende Moment, dass du, also die, ich glaube, die Motivation, warum du oder ihr es gemacht habt, ist relativ eindeutig natürlich. Die Organisation hilft halt seit Jahren Kindern, vor allem Frauen und Kindern primär in ländlichen Gebieten, einen Wiederaufbau Afghanistans irgendwie zu garantieren. Aber wo war dieser springende Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt neben Journalismus und neben dem, was ich eh schon mache, möchte ich jetzt auch noch wirklich einen Verein gründen.
Mhm. Der Journalismus kam später nach meinem Job als Frauenbeauftragte. Die habe ich, während ich das Büro gegründet habe, mit anderen Frauen, das war Mitte der 90er. Und gleichzeitig war ich auch Übersetzerin. Aber der springende Punkt und Motivation war eben, es war eine Zeit, wo Afghanistan 1992 absolut aus der Weltpresse verschwunden war. Und ich war vorher auch darüber, es ist natürlich mein Land gewesen. Ich habe meine Magisterarbeit über das Bild Afghanistan im Auslandsjournal Weltspiegel geschrieben, so eine quantitative, qualitative Analyse und auch ganz, ganz viel, also Auslandsberichterstattung, Dritte Welt, hat mich immer sehr interessiert und vor allem mein Land und gesehen, wie darüber berichtet wird. Und ich war 17 Jahre nicht in Afghanistan gewesen. Während dieser Zeit kamen unsere Söhne zur Welt. Und warum ich dann den Job beim GIZ aufgegeben habe, weil ich gesehen habe, dass das alles viel langsamer läuft und wir als Hilfsorganisation können wir viel mehr und besser und schneller bewirken und vor allem nicht so bürokratisch sind. Daher haben, also auch damals hat uns auch GTZ geholfen. Und wir fingen dann an mit Hilfspakete, mit Kleidung, mit Nahrungsmittel, weil wir hatten damals kein eigenes Projekt gehabt in Pakistan.
Also ihr habt quasi erstmal die Basics, die Grundversorgung, daran habt ihr euch als erstes gemacht.
Genau. Und dann zum ersten Mal, das war eine ganz besondere, sehr auch emotionale, aber auch sehr verantwortungsvolle Arbeit. 1993 habe ich die erste Reise nach 17 Jahren lang nach Afghanistan gemacht. Damals war die erste Frauendelegation. Ich habe noch weiterhin den Kontakt zu der GIZ gehabt und habe diese Delegation, eine Frauendelegation geleitet, um eine Bestandsaufnahme über Bildung, Gesundheit, über die Flüchtlinge zu machen. Wir sind von Pakistan aus über den Khyber-Pass sind wir dann nach Afghanistan und nach Kabul eingereist, um einfach zu sehen, das war eine ganz schwierige Zeit, während die Mujahideen da waren, die damaligen Widerstandskämpfer, und es war nicht ganz ruhig. Und das war so der erste Besuch. Und
Wie war der Verlauf dieser Reise für dich? Also hat es sich irgendwie, ich meine, gerade nach 17 Jahren, hattest du noch irgendwie Familie, die du besuchen konntest, die du überhaupt finden konntest? Wie war das für dich?
Ja, klar, das ist, wenn man nach 17 Jahren zum ersten Mal reist nach Afghanistan, emotional, ist man total aufgewühlt, und es hat sich auch vieles verändert. Ich habe ja schon weiterhin für Afghanistan gearbeitet, dennoch war auch, ich denke, die erste Reise nach so vielen Jahren ist immer am eindrucksvollsten. Die ersten zwei Tagen konnte ich gar nicht so richtig klar denken, und ich habe nur geguckt und konnte gar nichts, ja, also ich war gar nicht so viel in der Lage, viel wiederzugeben, und habe nur einfach betrachtet und war, ja, es, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, war schon sehr, es hat uns allen, ja, überwältigt, genau. Und zu deiner Frage mit Begleitung, das war mein Cousin, der uns begleitet hat. Mhm. Also ich habe versucht, möglichst immer, also ich war gegen Waffen, nicht bewaffnet, ganz normalen Verkehr, wenn man als Hilfsorganisation im Lande verreist. Und bei diesem Prinzip bleiben wir auch immer, wenn wir nach Afghanistan reisen, dass wir immer nicht bewaffnet gehen, dass wir ganz normal irgendwie ein Taxi nehmen. Das heißt, wir sind völlig auf uns alleine aufgestellt, aber da fühle ich mich viel wohler, und wir fühlen uns wohl. Also wir sind ja, ich bin ja nicht alleine, wir sind ja eine Gruppe von 15 Frauen, die ständig auch in Deutschland aus arbeiten und die Arbeit führen. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Verein. Wir haben damals 1992 und Bonn unser 12 Gründungsmitglieder gegründet mit 5 D-Mark in der Tasche, mit 1000 Ideen und leere Taschen.
Wow.
Wahnsinn.
Und jetzt seid ihr immerhin, wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr mittlerweile schon? Weil ich glaube, ich habe gelesen, auf jeden Fall 126 Mitglieder, 324 Förderinnen, aber wie viele Leute sind wirklich, die mitarbeiten mit euch an allen Projekten?
Wir haben circa 190 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon 60% Frauen, und Förderer und Mitglieder hat sich die Zahl enorm gestiegen. Wir haben inzwischen über 1000 Förderer und Mitglieder. Durch die Interesse, wow, okay, vor allem durch die Interesse seit im August, und ich hoffe, das bleibt, diese Interesse bleibt, auch die mediale Interesse bleibt für Afghanistan.
Im August diesen Jahres meinst du?
Im August dann? Diesen Jahres, als die Taliban die Macht übernahmen, genau. Wir sind ja diese ganzen Schwankungen als Hilfsorganisation, lebt man ja auch von der Öffentlichkeit, und wir freuen uns natürlich, dass jetzt die mediale Interesse groß ist, aber wir hoffen auch, dass das so bleibt, dass es eine Kontinuität bei dieser Berichterstattung ist und nicht dann verschwindet, dass es alles so eine, ja.
Verpufft immer, ne?
Ja, weil das ist sehr, sehr wichtig, vor allem die Menschen, die benötigen das, die brauchen das. Wie oft habe ich erlebt, dass in Pakistan, wir haben ja in zwei Länder gearbeitet, ganz viel in Pakistan, sehr viele für die afghanische Flüchtlinge an der Grenzregion Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa zu Afghanistan, und in Afghanistan selber, am Anfang sehr viel in Pakistan für die afghanische Flüchtlinge. Und ich kann mich sehr gut erinnern, da gab es Tage, wo 10 Kamerateams in einem Flüchtlingslager gekommen sind und wollten drehen und Beiträge machen. Und es war natürlich großes Elend, die Betroffenheit war groß, aber in einem halben Jahr hat sich kein Mensch dafür interessiert, obwohl das Elend genauso groß war. Und das finde ich immer, es gibt so viele weiße Flecken auf der Erde, wenn man denkt, die Verteilung auch der Korrespondenten weltweit, dass es ein Ungleichgewicht ist. Es wäre wichtig, dass man, wenn man über Afghanistan berichtet, inzwischen ist es auch schwieriger geworden, weil viele Medien dürfen nicht arbeiten, aber dennoch gibt es ja einzelne Medien und inzwischen die Social Media, Facebook und Instagram und Twitter, die Menschen werden ja auch informiert, aber wichtig wäre natürlich die zuverlässige Quelle und wichtig wäre, dass die, dass man sich nicht an diese großen Agenturen immer diese Meldungen richtet, sondern wirklich von Land selber weiß, von Menschen und mit den Afghanen zusammenarbeitet, mit den Journalisten vor Ort. Das finde ich eine sehr wichtige Sache, weil so kann das Bild auch einfach es ist ausgewogener. Und ja.
Ist ja eine wahnsinnige Herausforderung heutzutage geworden, ne? Die richtigen News sozusagen zu produzieren. Das ganze Thema Fake News ist natürlich super groß, ne? Also du hast es gerade angesprochen, dann mit den Medien sozusagen im Land zusammenzuarbeiten, um dann halt auch sicherzustellen, dass es sich um verifizierte News handelt. Aber vielleicht kannst du uns noch einen Einblick geben. Ich meine, du bist ja selber auch Medienfrau, ne? Studierte und hast im Medienkontext gearbeitet. Bist du so mit der Medienberichterstattung einverstanden oder fehlt dir dort was oder sagst du, das ist jetzt irgendwie keine gute Darstellung, so wie es hier in den deutschen Medien rübergebracht wird? Bringen die deutschen Medien das überhaupt gerade richtig rüber, was dort abgeht?
Ich werde es nicht so alles über einen Kamm scheren, sondern sehr differenziert sehen. Mhm. Es gibt solche und solche Medien, die auf Kriege, Katastrophe und Krieg ausgesetzt sind und irgendwie so das Sensationelle sehen. Und das
Paul Ronsheimer von der Bild, der direkt rübergeflogen ist.
Zum Beispiel, also genau. Und dann gibt es zum Beispiel Medien, die wirklich mit vor allem Hintergrundberichterstattung, um Afghanistan kennen zu verstehen, es ist ein komplexes Land und das ändert sich, auch die Fronten. Man muss die Geschichte kennen, man muss sich gut vorbereiten, wenn man einen Beitrag macht. Man kann nicht so zwei Tage hinfahren, fliegen, einen Beitrag machen und zack, nur im Kasten seine Bilder haben und ein paar O-Töne und dann gut ist das. Nein, man muss vorher sehr genau recherchieren, Bücher lesen, sich dafür einsetzen. Aber leider muss ich auch sagen, auch bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, dass die, ich höre sehr oft auch von vielen freie Mitarbeiter, die sehr engagiert auch arbeiten, gibt es ja viele, also gute Auslandskorrespondenten oder Reporterinnen, die auch nicht bezahlt werden. Sie müssen ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen. Das heißt, es muss bessere Bezahlung geben, es muss besser recherchiert werden und es ist natürlich, also die Leute, die fest eingestellt sind bei den Sendern, es darf dieses Augenhöheprinzip finde ich auch wichtig und dass man auch den Gegenüber auch Raum und Zeit gibt und nicht als ein Statist sieht und sich gut vorbereitet und aber auch die Kultur und die Geschichte des Landes kennt. Also ich bin ja immer dafür, wenn man als Zweierteam macht. Zum Beispiel inzwischen, es ist gerade jetzt in Afghanistan eine Journalistin, die über unsere Projekte berichtet. Ich habe heute Morgen auch mit ihr telefoniert. Und sie wird auch über unsere Projekte auch berichten, aber da wird sie dann auch in Begleitung auch mit einem Einheimischen auch Fotograf, also eine Frau dabei sein. Und ich finde es immer so ein Zweierteam immer ganz gut, weil man bekommt ja sehr viel dann auch mit, wenn man vor Ort ist, wie man die Frage stellt, was darf man stellen, was darf man, so vieles, was man ja auch nicht kennt. Ich finde das immer ganz wichtig. Aber sie bereitet sich auch richtig gut vor, muss ich sagen. Ja.
Das ist ja auch mit euer Prinzip, glaube ich, dann Hilfe zur Selbsthilfe, die Einheimischen mit involvieren. Ne? Du hast mir aber gerade schon ein gutes Stichwort gegeben, nämlich eure Projekte selbst. Du hast gesagt, man, ne, wenn man da hingeht und dort irgendwie Medien machen möchte, sagst du, es ist wichtig, dass man das Land kennt, dass man vorher recherchiert und so weiter. Ihr macht das jetzt seit 1992. Welche Projekte habt ihr sozusagen angeschoben?
Ja, und wie viele vor allem, weil das ist ja auch irgendwie, je nachdem, ich meine, ihr macht was im Bereich Bildung, Brunnenbau, medizinische Versorgung, Nothilfe, also alles, was quasi, ja, eigentlich wichtig ist und dann auch anhand der Menge der Projekte, wo hört es dann irgendwo auch auf vom Kontingent her, weil du auch mal gesagt hattest, du musst es irgendwann akzeptieren, dass man quasi nicht jeder einzelnen Person helfen kann, der man gerne helfen möchte.
Ja, das stimmt, das ist das Schwierigste. Daran muss ich dran weiterarbeiten. Aber die Bereiche sind flächendeckend. Gesundheit, Bildung, Wasserversorgung, Handwerk, Nothilfe, Stipendiaten, Familien, Patenschaften. Also wir haben über 100 Projekte in diesen Bereichen, kleinere und größere Projekte abgeschlossen, wie Bau von Schulen, Unterstützung von Kliniken. Wir haben Handwerkprojekte ausgestattet mit Nähmaschinen. Wir haben Kliniken in Flüchtlingslagern geführt. Wir haben sehr, sehr viele Projekte seit über 29 Jahren geführt. Und inzwischen führen wir 15 Projekte, die wir kontinuierlich unterstützen. Das sind 4 Schulen, Kliniken, mobile Kliniken, Stipendiaten, Familienpatenschaften, also über 163 Familienpatenschaften. Wir haben 17 Stipendiatinnen, Frauen, die wir unterstützen an der Uni, Mädchenschulen, Jungsschulen, also 4. Und zwar, wir kümmern uns um noch Kliniken. Und bei uns ist das so, dass wir uns um alles kümmern. Also ist nicht so, dass wir zum Beispiel bei den Schulen, dass wir jetzt sagen, ja, das Gebäude ist fertig oder wir geben ab und zu mal Stifte und Hefte oder so, sondern von A bis Z, das heißt von Personalstruktur bis Schulleitung, Auswahl, bis Fortbildung der Lehrer, bis Stundenplan, was, also Stundenplan ist ja vorgegeben, aber bestimmte Sachen, dass man das Material, die Lehrer fortbildet, wir haben jetzt eine Bibliothek. Genau, ja. Zum Beispiel eine Schule, die Safa-Schule, in Gedenken an Roger Willemsen, der sich sehr für Afghanistan eingesetzt hat und leider sehr früh verstorben ist. Er war ja mehrmals in Afghanistan und hat 2 Bücher geschrieben. Das soll als eine Schule sein, als eine Brücke zwischen Deutschland und Afghanistan. Das ist als eine Friedens- und Freundschaftsschule, wo man auch nicht immer die Beziehung zwischen Deutschland und Afghanistan nicht aus der Militärperspektive betrachtet, weil wir haben ja so viele Spender und Spenderinnen, die uns unterstützen, wo wir auch sehr dankbar sind, unsere deutsche Freunde sind. Und inzwischen ist ja der Freund von Roger Willemsen, Herbert Grönemeyer, unser Botschafter, wo wir uns sehr freuen und geehrt fühlen. Das sind so viele Aspekte, wo wir versuchen, neben natürlich Spendeneinnahmen, die wir haben und die Arbeit vor Ort zu führen, auch hier in der Öffentlichkeit, wenn ich in den Schulen gehe und Rede halte, ich versuche auch Afghanistan denen zu erklären, weil das muss man wirklich, das ist schwierig. Also man darf sich nicht an diese stereotypische Bilder verlassen, sondern es ist einfach, also diese Vielfältigkeit auch, dass wir eine alte Kultur haben, dass eine 4000 Jahre Kultur ist, dass ein Land ist, ein buntes, schönes Land mit Vielfalt und 30 Sprachen gibt und 50 Ethnien gibt. Und ich bin ja selbst in Kunduz aufgewachsen mit Türkmenen, Usbeken, Hazara, mit vielen Stämmen. Das war natürlich eine liberalere Zeit als jetzt. Es ist alles konservativer geworden, schwieriger geworden, auch seitdem jetzt auf die aktuelle Lage zu sagen, jetzt seitdem die Taliban auch in Afghanistan da sind, ist es ruhiger geworden, es ist friedlicher, da sind die Menschen froh. Dennoch herrscht große Armut, weil die Leute kein Gehalt haben, weil sie die Einnahmequelle fehlt, weil die Banken zu sind und einige Frauen dürfen nicht arbeiten, einige Ministerien wohl, einige nicht, und die höhere Bildung ist auch zum Teil geschlossen. Also von unseren 17 Stipendiaten dürfen 13 studieren, 4 aber nicht, weil das staatliche Universitäten sind, und wir hoffen, dass es bald geöffnet wird. Aber wir machen weiter, wir geben nicht auf, und vor allem diese Motivation, was wir haben, das ist alles dank der Frauen dort, weil die sind enorm, sie leisten eine Also ich kann eine Geschichte Ihnen erzählen.
Sehr gerne.
Als vor 2 Monaten diese Kämpfe zwischen der Taliban und der damaligen afghanischen Regierung in Ghazni gab, wir arbeiten ja in 3 Provinzen, Kunduz, Ghazni und Kabul, da waren Zwischenprüfungen und das war in einer Familie, 2 Mädels, die waren 10 und 12 Jahre alt. Und sie haben einen Weg von 10 Minuten, 15 Minuten von zu Hause bis zu unserer Schule. Aber sie haben, weil es Prüfungen gab, sie haben das Haus verlassen. Die Eltern haben gesagt, mach das nicht. Sie haben gesagt, nein, die Schule und Bildung ist für mich so wichtig. Diese 2 süße kleine Mädels, 10 und 12, haben fast eine ganze Stunde gebraucht, weil es so viel, es gab es Rakete, Detonation, es gab Gefechte in den Straßen. Wenn man sich vorstellt, 10, 12 Jahre, die Mädels standen hinter jedem Baum, bis dann irgendwie so ein Geschoss losging und dann sind sie weitergekommen. Dann kam sie bei uns in der Schule weinend und haben gesagt, ich bin zu spät, hoffentlich kann ich meine Prüfung machen. Und die Schulleiterin sagte, natürlich kannst du das machen. Und dann begannen die Gefechten wieder. Und dann sind die 2 Mädels, sind sie in dem Keller von unserem Projektleiter. Ein paar Tage waren sie dort und sie haben angefangen zu lernen. Und ich habe mit denen per WhatsApp auch, ich habe oft Kontakt auch mit vielen Mitarbeitern und Schülerinnen von uns. Und die waren so süß und ich habe gesagt, das ist für mich so wichtig, die Schule. Ich will weitermachen, ich will lernen. Und das finde ich so, das gibt einem so viel Kraft und Motivation zu sagen, wenn diese 2 Mädels, denen es so wichtig ist, die Bildung, dann lohnt sich das allemal weiterzumachen.
Was für ein Schulweg.
Ja, genau. Was für ein Schulweg.
Und dann sich noch da hinsetzen und für seine Bildung sozusagen, für seine Zukunft sich hinzusetzen, zu arbeiten, beziehungsweise zu lernen und da eine Klassenarbeit zu schreiben. Eigentlich ein absurder Gedanke, aber ja, was das dann mit einem Menschen macht, andere Frage, ja.
Was würdest du denn sagen, sind so die größte Herausforderungen in der Kommunikation und Abwicklung, weil du eben auch gerade ja generell über die Projekte vor Ort gesprochen hattest und wofür hast du auch manchmal am meisten Angst, gerade im Zuge der Herausforderungen, die sich euch stellen?
Meine größte Angst ist das bezieht sich natürlich immer meine Angst in Bezug, wovon die Menschen vor Ort Angst haben, ist, dass nicht ein Krieg ausbricht. Das wäre am allerschlimmsten, dass nicht wieder Blut vergießt, dass die Wege gesperrt sind. Also wir haben ja auch in Krieg, also auch in schlimmen Kriegssituationen, so wie ich gerade gesagt habe, auch gearbeitet, weil wir taffe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die vor Ort sind und auch Projektteilnehmer. Aber die größte Angst wäre wirklich, wenn ein Krieg ausbricht. Das wäre ganz schlimm. Ja, ich hoffe nicht, dass die IS oder wie das in Afghanistan man nennt, dass Daesh jetzt zunimmt. Ich hoffe, dass die Frauen arbeiten können in allen Bereichen, in allen Ministerien, dass die alle Schulen und Universitäten geöffnet werden, dass vor allem die Banken geöffnet werden, dass das Land wieder, weil die Menschen mit allen, mit denen man spricht, sie sagen, wir sind kriegsmüde, wir können nicht mehr, wir sind am Ende unser Maximum. Und jetzt, ich habe heute Morgen ganz schlimme Nachrichten bekommen von unseren Kliniken. Viele kleine Kinder sind gestorben vor Hunger, von Unterernährung. Die Lebensmittelpreise haben enorm gestiegen. Zum Beispiel 1 Liter Öl ist über 1,20 Euro, also es ist Wahnsinn. Das ist für afghanische Verhältnisse enorm, das ist 3-fach, 4-fach größer geworden. Die Menschen, die verhungern. Also es wird ein ganz harter Winter kommen. Und das ist meine Angst. Und ja, sind so viele. Und ich habe natürlich immer, wenn ich gefragt werde, was deine Ängste sind, ich sage immer, ich hoffe, weil ich lasse das einfach nicht zu, weil das lähmt ja auch. Also wenn man jetzt zu viele Ängste hat, dann lähmt das ja auch weiterhin zu machen. Und wenn ich jetzt unsere mutigen Menschen sehe und die Zivilisten sehe, wie sie weiter an ihr, also für sie ist das momentan, wenn wir machen ja Nothilfeprogramme auch für die Flüchtlinge in vielen, die Binnenvertriebene. Wir haben jetzt über gerade ein ganz großes Projekt abgeschlossen, wo wir über 1000 Familien haben wir mit unserer Partnerorganisation Union Aid in Kabul wieder in ihren mit dem Fahrzeug und große Minibus wieder sind sie in ihren Provinzen gegangen und jede Familie hat 10.000 Afghani bekommen. Davon können sie ihr Häuser wieder bauen und Lebensmittel kaufen. Also, dass sie nicht in diesen harten, weil Kabul ist ja sehr, sehr kalt. Es liegt ja 2000 Meter hoch. Wir haben ein kontinentales Klima und die Nächte, die sind manchmal sehr kalt. Also, wir haben im Winter liegt der hohe Schnee und im Sommer ist das sehr heiß. Und dieses Projekt haben wir Gott sei Dank jetzt abgeschlossen. Es lief erfolgreich. Die Menschen waren glücklich. Da haben wir ganz viele Videos und Filme gedreht. Und jetzt bereiten wir uns für den harten Winter vor. Und da brauchen wir ganz viele Spenden. Mhm.
Mhm. An alle Zuhörer. Schön, dass du das. Ja, auf jeden Fall.
Entschuldigung.
Nee, sag ruhig, Elena.
Ich meinte nur, dass gerade, was du gesagt hattest zum Thema Angst und dass du aber sagst, es nehmt eigentlich. Eigentlich wäre die viel schönere Frage auch gewesen, was dich am meisten eigentlich erfüllt und was dir auch gerade in so schwierigen Situationen vielleicht, die manchmal aussichtslos scheinen oder wie auch immer, einfach weiterzumachen. Weil klar, sollte man eigentlich eher mit dem positiven Blickwinkel auf so eine teilweise auch echt tragische Situation gucken, weil das halt wahrscheinlich eher pusht.
Ja, und vor allem nicht aufgeben, weitermachen, immer wieder, weil in Afghanistan irgendwie hoffe ich, dass es immer vielleicht doch eine Lösung gibt. Also wenn eine Tür, ich sage immer bei uns im Büro, das Wort Nein gibt es nicht. Es gibt immer einen Weg. Also nicht aufgeben, weitermachen und beharrlich sein. Und das ist das Wichtigste. Auch wenn die Situation total aussichtslos ist, vielleicht gibt es doch am Ende des Tunnels so ein kleines Lichtchen und dann kann man doch etwas machen. Und bisher haben wir eigentlich immer Erfolg gehabt nach diesen Prinzip, wie wir bisher gearbeitet haben.
Also würdest du auch sagen, dass die Erfahrung weiterzumachen die richtige war in der Hinsicht, dass sich das auch nach wie vor motiviert?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Ja, man sieht, dass es weitergeht. Dass es weitergeht, dass auch wie die Menschen auch motiviert sind, wie die Frauen motiviert sind. Ich merke manchmal auch bei mir selber, wenn ich hier in Deutschland lange Zeit bin, und was man über Afghanistan hört, irgendwie, man ist ja gefangen in seiner Umgebung, man hat viel mehr Ängste. Bin ich dort vor Ort, also ich war jetzt lange nicht mehr da, ich war über anderthalb Jahre leider nicht mehr da, erstmal wegen Corona und dann jetzt aufgrund der politischen Lage, weil es ja eben keine Flüge gibt und ich weiß nicht, wie das Arbeiten momentan jetzt ist. Also wir machen viel aus der Ferne momentan. Zuletzt war ein Mitglied von uns, die Frau Dr. Kaltenbrunn, im Juli kam sie. Eine ganz aktive Dame, die dann wieder zurückgekehrt ist. 2 Monate war sie dort. Ich habe immer noch mein Flugticket. Muss mal schauen, wann ich da hinfahren kann, fliegen kann. Ja.
Wie, ihr habt ja auch Leute mit vor Ort, ne? Also in Afghanistan selbst. Wie hat sich das vielleicht seit August der Kontakt mit denen verändert oder hat sich etwas für ihre Arbeit vor Ort sozusagen geändert, seitdem die Taliban dort zurück sind?
Gute Frage. Das war auch unsere Befürchtung am Anfang. Am 15. August passierte, als die Taliban Kabul genommen haben.
Zurückerobert haben.
Ja, genau. Ja. Und wir waren mittendrin bei dem Gespräch. Plötzlich hörte ich unsere Mitarbeiter, sie sagten, es wird unruhig und jetzt müssen wir alles dicht machen. Wir waren gerade dabei, für die Binnenflüchtlinge Personal einzustellen, Psychologen und Ärzte. Und unsere 2 Schulen, die in Kabul sind, die Roger-Willemsen-Schule, die Safa-Schule und Boyazor-Schule, wir arbeiten ja ländlich, das ist unsere Maxim, also alles ländliche Entwicklung, die waren mittendrin bei den Prüfungen und gesagt, jetzt geht's nicht, jetzt müsst ihr alle nach Hause gehen. Sie haben ihre Prüfung abgelegt, wir haben eine Woche dicht gemacht, damit man auch, weil wir nicht wussten, das war unsicher alles. Und inzwischen, und dann nach einer Woche fingen wir wieder an, da fingen die Schulen wieder an, vom 1. bis 6. Schuljahr, dann fingen die unser Büro an. Und die Arbeit ist intensiver geworden. Es ist deshalb auch intensiver geworden, weil viele auch hier die Arbeit in Deutschland und unsere Spender sind beunruhigt aufgrund der Nachrichten. Und wir sind in einer Situation, wo wir viel, viel mehr berichten müssen. Erstmal das. Mhm. Und für unsere Mitarbeiter, ich habe sie gefragt, wir haben in Kabul, es ist ein reines Männerteam, die arbeiten. Und unsere Schulleitern, Leiterinnen und Lehrerinnen, alle mit dem und Ärztinnen und Hebamme, die wir haben. Ich habe sie gefragt, wie ist das denn, wenn ihr das Haus verlässt? Wie sieht euer Alltag aus? Also immer wieder. Und sie, das, was sich da verändert hat, dass sie dann am Anfang auch beängstigt waren, weil das, was da denen passiert in den 90er Jahren, waren sie ja auch, sie haben ja schlechte Erfahrungen gemacht mit den Taliban. Und inzwischen ist das so, wenn ich, sie haben gesagt, wir tragen längere Kopftücher. Ich weiß nicht, ob ich das Haus jetzt so verlassen kann, aber trotzdem kommen wir zur Arbeit. Wir stellen auch Fahrzeuge für unsere Mitarbeiter zur Verfügung, bei vielen, die aus weiten Weg kommen, weil ländliche Entwicklung ist das sehr mühsam. Es kostet viel Geld, man muss immer Fahrzeuge haben, Transport haben, einen Fahrer haben und sicher sein. Und gute Lehrer zu finden, ist auch nicht einfach. Oder Ärztinnen oder Hebammen, die müssen dann eine Prüfung machen, dass sie auch gut qualifiziert sind. Jedenfalls trotzdem sind sie zur Arbeit gekommen, haben gesagt, wir geben nicht auf. Es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir weiterarbeiten, und für sie war es auch wichtig, auch Geld zu verdienen. Und inzwischen habe ich jetzt mit unserer Schulleiterin heute Morgen auch gesprochen, und sie sagte, ich kann das Haus verlassen, ich kann auch einkaufen gehen. Das ist es möglich. Ich muss nicht in Begleitung eines Mannes sein in Stadt Kabul. Es ist aber alles schon strenger und strikter geworden. Es ist konservativer geworden. Die Frauen, die auch, da gibt es so eine quasi aus, also was die Kleiderordnung angeht. Aber für sie ist das hier in Europa, man gibt so, also was die Kleidung angeht, dass man darüber berichtet, weil aus der europäischen Sicht, aber aus der afghanischen Sicht, wie die Frauen denken, sie sagen, diese 16 Meter plissierter Stoff, es ist ein Symbol der Unterdrückung. Ich mag diesen Ding nicht zu tragen, obwohl sie tragen keine Burka, aber in Orten, in Dörfern, also nicht in Kabul, aber auf dem Lande schon. Aber für mich ist das viel, viel wichtiger, wenn ich zur Arbeit gehen kann, wenn ich Geld verdienen kann, wenn ich lernen kann. Das ist für mich viel wichtiger, als ich trage das. Oder ich kannte Parlamentarierinnen, die haben zum Beispiel diese Burka getragen. Es gibt Bettlerinnen, die aus Scham, damit die von Verwandten nicht erkannt werden, auch diesen Burka getragen. Ich meine, ich habe dieses Ding nie getragen, weil ich das furchtbar finde. Man kriegt keine Luft. Dennoch, ich wollte nur sagen, dass das Tragen von Burka alleine nicht ist, sondern es sind so ganz viele Faktoren, wenn sie zur Wahl gestellt werden, welcher von denen, dann sagen sie, Hauptsache, ich kann das Haus verlassen, ich kann zur Schule gehen, zur Arbeit gehen, mein Amt führen, egal was einkaufen gehen, also einfach diese Selbstständigkeit zu haben.
Also ist das quasi jeden Tag eine bewusste Entscheidung von den Frauen, wie kleide ich mich jetzt sozusagen, und kann ich an diesem, wäre es falsch zu sagen, westlichen Leben mit teilnehmen oder von diesem westlichen, in diesem westlichen Frauenbild sozusagen mich bewegen, oder?
Nein, das ist kein westliches, sondern die Afghanen haben ihr eigenes Stil und eigene Kleider und wunderschöne Kleider und schöne Stickereien, und sie tragen sehr gerne bunt und Vielfalt, aber es geht darum, dass die Sachen, die dürfen nicht zu eng sein, und der Schleier darf nicht zu klein, zu kurz sein und so. Also da gibt es so Unterschiede, dass sie dann einen halben Meter Stoff länger tragen, dass die Mäntel, jetzt die Journalistin, die gerade nach Afghanistan gegangen ist zum Beispiel, sie hat gesagt, ich habe einen schwarzen Mantel jetzt für mich bestellt, und weil sie das kennt und sie oft dort war. Also so, das heißt, auch aus Selbstschutz muss man aufpassen, dass da irgendwie eine blöde Bemerkung kommt oder jemand etwas einem antut, also vorsichtiger sein. Ja. Deshalb genau, also sich anpassen an die Begebenheiten. In der Stadt ist das anders, aber auf dem Lande, wenn ich schon alleine selber, seit Jahren bin ich ja immer 2-3 Mal und mehrere Monate in Afghanistan gewesen. Ich bin ja überall verreist. Kunduz in meiner Heimatstadt, wo ich früher mit Jungs Basketball und Volleyball gespielt habe und Kaffee getrunken habe, und jetzt bewege ich mich natürlich ganz anders. Aber das hat mir auch, also dann trage ich eben längere Rocke und einen Schleier und so, aber Hauptsache, ich konnte arbeiten gehen. Ich konnte zu den Projekten gehen, mit den Lehrerinnen sprechen, mit allem. So, ja.
Ja. Jetzt fokussiert sich ja der Afghanische Frauenverein, wie es der Name schon vermuten lässt, auch vor allem für Frauen, richtig? Jetzt war mir sozusagen hier in meiner eigenen Bubble, wir haben schon darüber gesprochen, ne, was kommt hier in den Medien an etc., wäre ich davon ausgegangen, dass es Frauen nicht unbedingt immer erlaubt ist oder grundsätzlich erlaubt ist, zur Schule zu gehen und Bildung zu genießen? Das ist meine erste Frage, ob ich damit richtig oder falsch liege. Und vielleicht auch, wie das kulturell in Afghanistan selbst von den Frauen gesehen wird. Du hast gerade auch schon ein bisschen Einblick über das Bild der Frau gegeben. Ja, wie kleide ich mich? Ja, wie gehe ich heute vor die Tür? Ich möchte arbeiten etc. Wie passt das sozusagen mit dem Verein zusammen? Und auch ganz klar das Thema Bildung von den Frauen beziehungsweise Mädchen. Auch da, welche Herausforderungen gibt es oder passt das in die Kultur sozusagen?
Also Kleiderordnung, ich glaube für die Frauen, die können sich anpassen, für sie wäre das kein Problem, weil sie, das ist ja nur, sobald sie das Haus verlassen, aber wenn sie in geschlossenen Räumen sind, dann haben sie ihre wunderschönen Farben und alles, was sie so immer tragen. Bei unseren Schulen, wir haben ja Uniform. In meiner Zeit in Kunduz, wo ich zur Schule gegangen bin, hatte ich auch Uniform, schwarz-weiß, genau das Gleiche in allen Schulen. Ist das Gleiche auch genauso. Jetzt hat sich da kaum etwas verändert. Ich bin in einer Zeit in den 70ern auch in Kunduz zur Schule gewesen, eine reine Mädchenschule. Schulen waren immer getrennt, Jungs- und Mädchenschule. Und meine Mutter.
Und das macht ihr auch so? Also sind die immer noch getrennt?
Genau, das ist immer so.
Okay.
Ja,
das
genau.
Ist kulturell geprägt einfach.
Und das ist einfach, genau. Das
verfolgt man auch dann.
Genau, das ist einfach kulturell geprägt. Wir haben zwei Schulen, die sind reine Mädchenschulen, reine Gymnasium. Und dann haben wir zwei Schulen, die sind Jungs- und Mädchenschulen. Das sind über 1000 Kinder in jeder Schule. Vormittags gehen Mädchen und nachmittags Jungs.
Oh, okay.
Also das ist, genau. Und die Gründe, vielleicht ganz kurz. Meine Mutter war meine Schulleiterin. Sie ist in Berlin aufgewachsen. Ich habe deutsche Wurzeln, also meine Oma kommt aus Worms und meine Mutter ist in Berlin aufgewachsen und hat meinen Vater kennengelernt und ist in Kunduz, war Schulleiterin. Und da damals schon in den 70er Jahren, in liberale Zeiten, aber es war in Kunduz, so einige Mädchen, sobald sie in der Pubertät waren, kamen sie zu meiner Mutter und haben gesagt, jetzt, ja, mein Kind, also diese Frage, das ist immer noch kulturell verankert, dass sie, wenn sie in die Pubertät kommen, dann kommen sie in einem heiratsfähigen Alter und die Eltern haben einfach Angst, wenn sie lange Schulwege haben, dass das Mädchen nicht passiert und so. Einfach, sie werden sehr früh verheiratet. Zum Teil, also es war damals auch so und meine Mutter hat ganz lange mit den Eltern gesprochen und Überzeugungsarbeit geleistet. Das heißt, es ist auch kulturell verankert. Durch den Krieg, was ich als etwas Positives, diese Entwicklung sehe. Wenn ich sehe die Zeit, wo meine Mutter in Kunduz als Schulleiterin gearbeitet hat, wo einige Eltern gekommen sind und gesagt haben, meine Tochter kommt in ein Pubertätsalter und es wäre gut, wenn sie rausgeht. Inzwischen, wenn ich jetzt in Afghanistan bin, da kommen bärtige Männer, also Analphabeten, Vätern, Großvätern sogar, Anträge, die liegen und sagen, kannst du nicht für mein Dorf eine Schule bauen? Ich kann nicht lesen und schreiben, aber Bildung ist sehr wichtig und ich möchte, dass meine Tochter zur Schule geht. Und das ist die Motivation, weil ohne die
wie
Männer,
schön.
Ja, das ist wirklich sehr positiv und zwar, es hat sich aber auch das Positive, diese Bewusstseinveränderung. Man kann ja, es gibt, ich sage immer, sichtbare und unsichtbare Erfolge. Und innerhalb dieser 20 Jahren, da sind diese unsichtbare Erfolge, die man sieht, die Veränderung im Kopf, weil das braucht ein langer Prozess. Väter, die nicht lesen, schreiben können, die sagen, ich möchte für mein Kind, dass es eine Perspektive hat. Oder viele Frauen, die zum Beispiel keine Schulbildung haben, die wollen die Schulbank jetzt im ersten, zweiten Schuljahr kommen. Die sind 15, 16 oder so.
Wow.
Das ist extrem. Also Bildung ist ganz, ganz wichtig. Darum wollen wir auch bald eine fünfte Schule bauen für die Mädchen, weil für uns das wichtig ist und wir sind gerade dabei und ich hoffe, also unsere Projekte werden größer, der Bedarf wird größer, viele Hilfsorganisationen, die ziehen ab aus Afghanistan. Wir kriegen viele Rückmeldungen, ob wir nicht helfen können. Ich habe gesagt, wir sind mit unseren Projekten, haben wir zu tun, wir brauchen für unsere Projekte Geld, können wir nicht.
Also muss man schon noch ein Stück weit die Männer auch mit überzeugen, weil die dann als Familienoberhäupter auch sagen ganz klar, meine Tochter geht in die Schule beziehungsweise geht jetzt nicht mehr in die Schule.
Ja, ohne die Dorfgemeinschaft, ohne die Ältesten läuft gar nichts. Aber wenn ich jetzt, wenn wir in Kabul sind, sehr oft ist unser Büro voll von Dorfältesten, die dann kommen, der eine will Brunnen, der andere will eine Mädchenschule und ständig haben sie ihre Anträge. Also es ist schön zu sehen, dass da die Interesse da besteht, vor allem durch den Krieg auch. Aber es gibt natürlich auch diese Haltung bei wenigen Leuten, die dann sagen, nee, meine Tochter kommt in der Pubertät und in einem heiratsfähigen Alter, sie darf nicht zur Schule gehen. Gibt das auch. Mhm. Aber die Mehrheit, sie wollen das. Wir haben vor Jahren einen Praktikant von uns. Wir haben ja junge Studenten, die bei uns Praktikum machen für 3 Monate. Und wir freuen uns immer, weil sie sehr viel Input bringen. Und sie hat eine Befragung gemacht über alle Eltern und vor allem alle Väter, weil die lesen, schreiben konnten in Pakistan. Und sie haben gesagt, sie finden das toll, dass mein Mädchen, dass meine Tochter Abitur macht. Sie sollte Ärztin werden, Ingenieurin werden. Und da gibt es eine Evaluierung auch, das, was sie auch zusammengestellt hat. Und das ist schön zu sehen. Also diese Bewusstseinsveränderung gibt es und dass es wichtig ist.
Gibt es da auch weibliche Role Models sozusagen? Ja, so Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und dann dementsprechend ein Vorbild oder ein Ziel sozusagen für die jüngere nachkommende Generation darstellen? Ist dir sowas bekannt oder müssen wir da noch ein bisschen Weg hinter uns bringen?
Also wenn ich jedes Mal bei uns in den Schulen bin und das ist meine erste Frage, ich gehe viel in den Klassen und frage mit den Mädels, was möchtet ihr werden und was ist euer Vorbild? Und für sie ist das viele wollen Ärztinnen werden, Ingenieuren werden, ihr Land aufbauen und so Vorbilder gibt es, also von dem habe ich jetzt so als Person nicht gesehen, sondern die Berufe, das sind dessen Vorbilder.
Interessant.
Sie dann sagen, und vielleicht noch ein Hinweis, wenn Sie das Buch Es war einmal oder nicht von Roger Willemsen über Afghanistan, über afghanische Kinder, da gibt es ja Veröffentlichung viele Briefe und da gibt es sehr, sehr viele Briefe über ihre Frage. Dieses Buch wird ja auch, der Erlös auch für den, kommt für den Verein zugute. Und da stehen auch ganz rührende Briefe, können Sie darin lesen, was Sie sich wünschen und was für Sie ist. Aber Ihre Vorbilder sind die Berufe, nicht so konkrete Personen.
Interessant. Das Buch verlinken wir auf jeden Fall. Und ich finde es auch interessant zu hören, dass das die Berufe sind, die dann das Land insgesamt sozusagen wieder aufbauen soll oder zu einem besseren Land machen sollen, als was der Status quo vielleicht ist. Und dass das ein Vorbild ist, dass es gar nicht hier wie, weiß ich nicht, in Deutschland ist, um irgendwelche Celebrities oder sonst irgendwas geht, sondern da merkt man, gut, man ist da an einem ganz, ganz anderen Punkt. Es geht erstmal um etwas ganz Fundamentales, Substanzielles, nämlich, dass die Infrastruktur hier aufgebaut wird und funktioniert und gar nicht jetzt irgendwie um Prestige oder so. Das ist zumindest mein Gefühl.
Ja, also das kann man gar nicht vergleichen. Da haben Sie völlig recht. Also da ist es genauso. Vor allem, jetzt fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt unsere Schülerin befrage, es gibt so ein paar Berufswünsche, Ärztinnen, Ingenieurin, auch Präsidentin wollten sie werden, Piloten. Und letzter Zeit, als ich gefragt habe, ganz viel in IT-Bereich, also alles uns Journalisten. Das heißt, ich glaube, dass das, was sie auch vermittelt bekommen haben, all diese 20 Jahre durch die Medien, obwohl in Afghanistan in den Dörfern wenig Strom gibt, aber es gibt Solarplatten, wo sie dann 1-2 Stunden Fernsehen gucken können. Das ist das, wo quasi sie das Welt in ein Wohnzimmer reinbringen. Und durch Social Media und Handys bekommen sie so einiges mit. Also ich bin immer erstaunt. Ja, genau. Es ist immer erstaunt, was die Kinder. Es ist aber ein Unterschied zwischen Stadt und Land, muss man auch sagen, bei den Frauen.
Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja.
Ich dachte vielleicht auch, dass es, weil du eben schon gesagt hattest, dass ja viele dann auch, klar, dieser Mentalitätsswitch, der passiert gerade, den du beobachtet oder gerade beschrieben hast, wunderschön, dass auch, wie gesagt, viel, viel mehr Leute halt mittlerweile mitbekommen, dass Bildung halt einfach wirklich das A und O ist.
Ja.
Aber wie du schon gesagt hattest, viele sind ja auch früher schon mit 15, 16 abgesprungen und jetzt gerade ist ja das Problem in oder ja, das, was ja auch wahrscheinlich schade und frustrierend sein muss, dass natürlich ganz, ganz viele junge Leute gerade ja auch das Land verlassen wollen. Was einerseits total verständlich ist, wenn man zumindest dem mediengeprägten Bild sich das anguckt, wie das hier dargestellt wird, aber jetzt auch nicht unbedingt zur Verbesserung der Gesellschaft des Landes beiträgt, wenn gerade diese Leute, die jetzt vielleicht bei euch, keine Ahnung, schon echt schöne, gute, wichtige Dinge gelernt haben, jetzt halt das Land verlassen. Wie stehst du so dazu?
Ja, natürlich. Das ist eine Kapazität, die jahrelang investiert worden ist, die Bildungselite und vor allem junge Menschen. Aber genau wie du gesagt hast, das ist einfach, das ist verständlich, weil sie haben jahrelang auch studiert mit einer Hoffnung oder gearbeitet. Sie haben keine Möglichkeit. Also wir haben, viele haben, also haben einfach Angst und sie wissen gar nicht. Und das ist momentan diese Stimmung in Afghanistan, auch bei den jungen Menschen, bei vielen, dass sie keine Perspektive, sie sehen keine Perspektive, vor allem viele, sie verdienen gar nichts, ist alles lahmgelegt, sie verkaufen ihre Haushaltssachen und da, also die Wirtschaft ist quasi lahmgelegt und sie haben nichts zu essen. Das ist wirklich, also Armut muss auch ein Grund, es ist ja auch ein ganz großer Grund und sie wissen nicht, wie die Zukunft auch aussieht. Vor allem der Frieden in Afghanistan oder eine Stabilität hat, man darf das Land nicht als ein internes Konflikt sehen, sondern das ist quasi ein Stellvertreterkrieg, was da getobt wird. Also sind die also Krieg Frieden.
Ein Stellvertreterkrieg.
Ja, genau.
Interessante Darstellung.
Ja, in Afghanistan ist es so, dass alle Nachbarländern sie vertreten ihre Interessen. Es geht um weil Afghanistan ist geopolitisch und strategisch ein sehr wichtiges Land. Die gab es schon immer. Was Iran betrifft, da sie die Haltung der Schiiten verstärken wollen und sich einmischen. Oder aber auch, es geht um die Vormachtstellung der Amerikaner mit den Militärbasen, dass sie das von Pakistan aus früher ausgeübt haben und gegenüber den Iran sind. Und inzwischen ist das sehr komplex. China ist mit Pakistan jetzt bekommt eine Nähe und das mögen nicht die Amerikaner. Eigentlich geht das darum, dass einer der größten Öl- und Gasvorkommnisse der Welt, die liegt ja auch in Nordafghanistan, in den Gusch-Staaten. Seit Jahren wollten die einen Pipeline bauen. Es geht um geostrategisch, politisch und Afghanistan war immer ein Zankapfel zwischen vielen Mächten, schon in British Indien damals, dann als die Sowjets kamen, sie wollten ja auch die Russen am warmen Wasser auch kommen vom Indischen Ozean, weil sie Zugang zum Wasser hatten. Da begann ja schon der Krieg 1979. Also es ist sehr komplex und es gibt viele Verbündete, wo jeder seine Verbündete mit Waffen liefert, aber leidtragend sind die armen Zivilisten. Das ist das Problem. China interessiert sich für Rohstoffe, denen ist Afghanistan egal, so, und da geht das gar nicht um Frauen zu befreien nach dem 11. September. Es geht um viele andere Sachen und das ist einfach ein Vorwand. Also was NATO ist, meines Erachtens gescheitert. Dieser ganze Einsatz hat zu viel Geld gekostet. Die Militärlastigkeit war viel zu hoch. Für die zivile Projekte gab es wenig Geldern. Dennoch wurde einiges erreicht. Ich sehe immer ein Glas halb voll und sage es nicht, so wie ich mit Bildung gesagt habe oder einige Journalistinnen oder Mädchenschulen, aber im Bereich Agrar wurde viel zu wenig getan und vieles, vieles. Also mit 2,1 Billionen Dollar hätte man ein blühendes Afghanistan vorfinden müssen. Es sind zu viel Gelder für Militär und vor allem eine sehr korrupte Regierung. Das kam ja noch dazu. Warum auch die Regierung war korrupt und das Konzept war nicht richtig mit den die Absprache zwischen den Ländern, 42 Ländern, die in ISAF waren. Also es gibt so viele Gründe und darum plädiere ich immer wieder in allen Interviews, ich sage, es muss eine Evaluierung stattfinden. Auch Deutschland sollte eine Evaluierung machen. Warum ist dieser NATO-Einsatz gescheitert? Woran lag das? Wie viel Gelder wurden ausgegeben? Für was wurde es ausgegeben? Jedes Land hat, ich denke, die Aufgabe, dies zu tun, weil es sehr wichtig ist. Aber immer sind die Leidtragenden die Ärmsten aller Ärmsten. Und das ist, vor dem wir auch stehen und sie unterstützen. Die Leute, die reich sind, die können ein gutes Leben führen, aber nicht die Armen. Die haben es am allerschlimmsten. Jetzt bin ich aber zu sehr weit ausgeführt.
Nee, das fand ich, das war, glaube ich, du hast den Kern adressiert, und das ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer super wichtig. Aber gleichzeitig, während ich zugehört habe, habe ich in mir selbst gefühlt, wie mein Glas nicht mehr halb voll, sondern halb leer war, weil, wie du schon auch eben gesagt hattest, ne, es ist immer Step by Step, und du siehst das Glas halb voll, weil es ja doch irgendwie was gebracht hat, aber so ein geplagtes Land über mehrere Jahrzehnte, und im Endeffekt kommt hier, glaube ich, 2% in den Medien an, und daraus bilden sich dann die Leute buchstäblich ihre Meinung. Deswegen danke ich dir ganz besonders für diesen letzten Part, weil der, glaube ich, fundamental wichtig ist, um den ganzen Konflikt überhaupt zu verstehen und und auch eure Arbeit besser zu verstehen. Aber ich habe auch größten Respekt vor dir und vor eurer Arbeit, weil das ist ja so ein Cluster an verschiedenen Einflüssen und Dynamiken, wo ja, ich auch nachvollziehen kann, dass du dann Aktivistin wirst, weil du denkst, sonst, wenn ich das über die normale Politik sozusagen versuche, wo fängt man da an? Bei all den, man muss ja wirklich sagen, Supermächten, die dort involviert sind.
Herausforderungen einfach. Hm.
Insofern war, glaube ich, der letzte Part ganz, ganz, ganz besonders wichtig.
Vielleicht noch ganz etwas würde ich gerne sagen, dass, wo man sehr wenig redet, dass über in Afghanistan in den 20 Jahren über 260.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Man redet immer über 3.500 Soldaten, was ganz traurig ist, und dieser Einsatz, aber was ist über 260.000 Menschen, das waren fast 40% waren Frauen und Kinder. Nein, das sind 70.000 waren die Taliban, Regierungsgegner, 70.000 Soldaten, 70.000 Zivilisten.
Oh.
Also schon, okay. Ja.
Also, ja. Es ist eigentlich natürlich furchtbar, egal in welcher, wo man sich jetzt sieht, aber 70.000 Zivilisten ist natürlich schon auch.
Und das passiert. Und vor allem das Schlimme sind immer diese Waffenverkäufe und die Verminung. Also ich betreue einen kleinen Jungen, der hat zwei Hände verloren, zwei Füße verloren und das Augenlicht verloren. Ja, nur seine Zunge funktioniert, er kann reden. Der ist ein Fleischklump, das ist furchtbar. Und diese schrecklichen Anti-Personal Mines, also die Leute, wirklich, die das produzieren, das ist ganz schlimm. Sie werden nicht getötet, sondern sie sollten ja Krüppel bleiben, damit die Familien mit denen, das ist ja diese Kriegsstrategie, diese brutale, unmenschliche Art, dass die mit den Anti-Personal Mines auch dann gar nicht in den Krieg ziehen können, dass die Familie einfach damit belästigt sind. Also wir haben ein traumatisiertes Volk, auch viele, viele junge Menschen, die da also viele Behinderte in Gruppen. Wir machen auch übrigens auch ein Projekt mit behinderten Frauen, die ganz schlimme Schicksale haben in einem Flüchtlingskampf, wo wir sie als Schneiderin ausbilden. Und es gibt viel zu machen, und in diesem kurzen Leben, was man hat, wenn man ein Menschenleben rettet, ist schon etwas, aber das ist, ich denke, ja, das ist so das Wichtigste.
Was würdest du denn auch sagen, gibt es irgendwie ein Projekt, was dir zum Beispiel ganz besonders am Herzen liegt, beziehungsweise wofür du speziell brennst? Also klar sind die alle wichtig, vor allem auch, ich glaube, wir hatten auch über das, du hattest kurz auch das Safa-Gymnasium angesprochen schon, wie unglaublich das ist, dass das innerhalb von echt wenig Zeit trotz der Corona-Krise ja doch irgendwie zu Ende geführt wurde. Das geht ja selbst in Deutschland manchmal wegen der Bürokratie irgendwie nicht so schnell. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, dafür brenne ich, das macht mich irgendwie am meisten stolz?
Also es ist ganz schwierig. Also sind alle Projekte wichtig. Unsere Wasserversorgung, ich habe heute neue Brunnenbilder bekommen in Kabul, weil wir ländlich arbeiten. Ich konnte das wirklich nicht sagen, das ist alles wichtig. Also was wir momentan momentan uns vorbereiten, ist die Winternothilfe. Die ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, da mussten wir gucken, wo wir, wie wir jetzt genügend Spenden sammeln und den Menschen helfen. Aber
ja, das kannst du gleich bestimmt auch nochmal gerne ausführen, wie wir beziehungsweise die Menschen da draußen am besten helfen können, über Spenden oder vielleicht andere Arten zu unterstützen.
Ja, wir freuen uns natürlich über jeden Cent, den wir bekommen. Und wir freuen uns auch, wenn wir weiter genannt werden. Und auch, Sie können uns unterstützen, indem Sie die zwei Bücher von Roger Willemsen, Es war einmal oder nicht, und die afghanische Reise von S. Fischer Verlag auch kaufen, weil der Erlös auch für den afghanischen Frauenverein kommt. Ansonsten
und Information wahrscheinlich.
Information. Auch. Wir haben auch hier in Hamburg auch gibt's Veranstalter, Leute, die uns jetzt, also dass man Afghanistan nicht vergisst. Das ist ganz wichtig, dass es nicht kurzfristig ist, sondern nächstes Jahr werden wir 30 Jahre alt und dann freue ich mich, wenn Sie mich nochmal hier einladen.
Das machen wir sehr gerne, Nadja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Für alle, die mehr erfahren wollen, im Internet ganz einfach über Google Afghanischer Frauenverein googeln. Das ist das erste Ergebnis sozusagen. Wichtige Abschlussworte nochmal. Den Verein gibt es jetzt seit 1992. Du hast gerade gesagt, nächstes Jahr 30 Jahre. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre weitergehen. Ich hoffe, dass du diese Arbeit oder ihr diese Arbeit noch ein paar Jahre weitermacht. Und wir uns dann nächstes Jahr vielleicht wieder updaten können, um zu hören, was gibt es Neues und was sind die nächsten Schritte. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du es mit uns heute geteilt hast.
Dankeschön.
Danke, Nadja, für die Offenheit.
Dankeschön, ich danke euch auch.